Guten Abend.
7:19 Uhr, Feierabend.
Feierabend, ne? Ich mach mir ein Brot.
Mhm. Salami mit Senf oder was machst du da so?
Ja, vielleicht. Käsebrot, Salami, sowas. So, manchmal mache ich auch beides drauf. Meine Freundin und ich, wir müssen immer lachen, wenn einer im Fernsehen sagt, ich mache mir ein Brot. Es ist so urdeutsch. Wir sind so hart damit aufgewachsen. Eigentlich sind wir so damit aufgewachsen, dass in der Glotze immer gesagt wurde, ich mache mir mal ein Sandwich. Okay. Ja. Aber ich saß immer zu Hause auf dem Sofa und dachte, was zur Hölle ist ein Sandwich? Ich mache mir ein Brot.
Ist Sandwich das amerikanische Brot? Kann man das so sagen?
Ich würde ja sagen. Ja. Ich glaube, Sandwich ist einfach auch einfach nur so ein Kack-Weißbrot mit ein bisschen was drüber, ein paar mehr Schichten. Ah, da hat doch Tillmann hat dazu immer Kuckelimuck-Brot gesagt. Mehrere Schichten?
Ja. Das war im Prinzip ein Brot. Mein Kumpel Tillmann Brienne aus der Grundschule.
Ein Visionär des Abendbrotes.
Ein Visionär des Abendbrotes. Sehr amerikanisch geprägt. Kulturimperialismus bei ihm auf jeden Fall schon deutlich angekommen in den 70s. Ja, der hat immer so ganz viel übereinander geknallt. Kuckelimuck-Brot, ne? Dann Käse, dann Wurst, ja. Dann was gab's? Tomaten. Und ich weiß noch, dass das dann auch beim Abendbrot nach Feierabend, wenn Tillmann bei mir war den ganzen Nachmittag und er saß dann immer mit am Tisch, dann war der immer so zappelig. Und das fand ich dann auch immer so ein bisschen schwierig, weil er auch kritisiert wurde von unserem Grundschullehrer, Herr Keller damals. So, er wäre immer so albern. Der Tillmann ist immer so albern. Ne? Tillmann und ich haben uns
Zappel-Philipp
blendend verstanden, aber unser Vater fand es dann auch immer ein bisschen störend. Tillmann immer so albern war. Dann wurde auch Tillmann manchmal so ein bisschen zur Ordnung gerufen. Das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen peinlich, ey. Dann, ja, jetzt sagen wir mal, hier bin ich neben am Tische.
Ja.
Ja, guck in die Muckmut. Und ich so, nein, gleich gibt's wieder einen Anschiss. Scheiße. Und alle saßen ja immer am Tisch, immer auf denselben Plätzen.
Tillmann hat das Piratenschiff von Playmobil, das hat er nicht zum Geburtstag gekriegt, sondern zu Ostern oder so, zu so einem völlig
085. Zu? Ja. Zu Nikolaus am 6. Dezember.
Das gibt's doch nicht! Das Piratenschiff von Playmobil kriegt er zu Nikolaus. Was kriegt er denn dann zu Weihnachten? Das ist ja der helle Wahnsinn.
Ich kann dir sagen, was er dann zu Weihnachten gekriegt hat im selben Jahr. Die komplette Playmobil-Eisenbahn. Alle Bahnen, Schienen. Es wurde ein komplettes Zimmer aufgebaut mit Schienen. Und dazu auch noch Bahnhof und was weiß ich was. Und also das war so ein bisschen so, ich war neidisch, aber es ging noch, weil Tillmann Brienne war ja einfach Einzelkind und er konnte alleine dann auch gar nicht damit spielen. Er war auch ein Top-Typ, völlig korrekt, also wirklich guter Freund und dann komm doch vorbei dann, und dann haben wir da zusammen gespielt. Es war so eine Fahrradfahrt von 20 Minuten bis zu ihm nach Hause und dann sind wir nach oben gegangen und dann war das natürlich für mich dann auch so ein bisschen geil, weil wir dann natürlich zusammen dann da spielen konnten und sozusagen echt so ein Paradies hatten. Weil der kriegte natürlich alles, weil die Eltern waren relativ alt gewesen und haben halt ihrem Kind dann einfach viel Wünsche erfüllt. Ich habe ja eine Geschichte auch mal erzählt, wo er in Moonraker rein wollte, in den Bond-Film. Habe ich das nicht erzählt? Und ich dann mit Tillmann zum Kino gebracht wurde und dann aber Angst hatte, weil der Beißer so gruselig durch die Raumstation geflogen ist auf dem Filmposter und ich dann gekniffen habe. Mhm. Ich glaube, ich habe auch mal einmal bei einem Bud Spencer und Terence Hill gekniffen. Wir standen vorm Kino und dann waren da so brutale, das war so ein Western, ich weiß auch nicht mehr welcher das war, Dicker, lass die Fetzen fliegen oder so, und da waren so fette Knarre, die so auf so einen Kopf gehalten wurde und dann habe ich auch gekniffen, habe ich auch gesagt, nein! Und Tillmann wieder, oh Mann.
Kuckelimuckbrot war auf jeden Fall ein einschlägiger Begriff, das war ganz klar, das war ja Brot mit mehreren Schichten. Unser Thema ist Abendbrot. Nee, Quatsch.
Abendbrot? Also, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie du 60 Minuten mit dem Thema Abendbrot füllst. Nein, unser Thema ist Feierabend, aber Abendbrot gehört dazu. Ich finde das völlig legitim, das hier aufzuzählen. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher. Viele Menschen essen ja auch warm abends nach Feierabend.
Also, aber das macht dick.
Feierabend, Schrägstrich, jetzt Feierabend, Kapitel Abendbrot. Da sind wir ja. Und da habe ich mitgekriegt, dass bei vielen dann noch so richtig, also, dass die mittags dann nichts gegessen haben, aber dafür natürlich dann abends so richtig reingehauen. Das war ja bei uns nicht so. Bei uns gab es Mittagessen, Da gab es warm, da gab es Gulasch, da gab es Kotelett oder was weiß ich, Erbsensuppe.
Eier in Senfsoße, Hühnerfrikassee.
Boah, ja, lecker. Mhm. Und abends dann halt nur noch ein Brot.
Kalt, sozusagen. Ja. Festspannen, sagen auch manche.
Aha.
Ja. Früher hieß es dann auch immer über so manche, der trinkt abends einen Kasten Bier. Weißt du das noch?
Ja, ja.
Wo ich mir denke, stopp mal. Ein Kasten Bier? Wer hat denn da jetzt einen ganzen Kasten Bier getrunken? Wie viel haben die denn jetzt getrunken am Abend dann?
Das ist eine gute Frage, ne? Alkoholismus war ja auch eher so ein bisschen so ein, das war ja einfach auch ein bisschen egal, ne? Wie unser Onkel, der einen Bierflaschenhalter am Armaturenbrett hatte in seinem BMW.
Hatte er.
Nicht angeschnallt mit Sandalen. Nicht angeschnallt, war aber auch okay zu der Zeit noch. In Sandalen und dann den Halter. Ging auch klar, ne?
Das war alles kein Problem. Hatte denn auch Onkel Wilfried manchmal eine Bierflasche unter seiner Pudelmütze? Oder habe ich
Nein,
das irgendwie das fantasiert?
Fantasiert.
Aber
wie soll das denn aussehen? Wie soll er denn eine Bierflasche unter seiner Pudelmütze? Ist doch kein Zirkusclown gewesen.
Vielleicht hat er den Gag mal so vor uns Kindern
gemacht. Das kann sein.
Hatte jedenfalls immer so ein Bier parat und war ja auch eigentlich dann später lieber mit seiner Mofa unterwegs. Weil das war ja dann so mit Mofa über die Feldwege, da konnte man dann auch immer, hing das ein bisschen mit der Bierlust zusammen? Weiß man nicht, ne?
Wahrscheinlich. Ja, er kam ja auch einmal bei uns nach Feierabend vorbei mit seiner neuen BMW, die sah aus wie von den Hells Angels und dann...
Nee, das war nicht so ein Chopper-Ding, das war das fetteste bayerische Premium-Modell, das war so ein dickes, schweres, silbergraues Teil. Schon deutsch, nicht rockermäßig, mit beheizten Griffen. Ja, der hatte er sich dann einfach mal später Richtung Rente hin was gegönnt, ne? Und das war dann so ein Apparat, das war auch lustig.
Was nämlich nicht premiummäßig war sein Helm.
Nee. Hatte er einen auf?
Nein, Pudelmütze.
Und
er kam in Sandalen mit der kaputten Korthose. Kaputte Korthose, Sandalen. ich sag jetzt mal Unterhemd, aber vielleicht ist das auch nur meine Klischee-Erinnerung. Vielleicht hatte er einfach ein T-Shirt an und Pudelmütze.
So war's. Und,
so ist es gewesen.
So schlenkerte er dann ja auch manchmal an unserer Bushaltestelle vorbei, an der wir dann standen, wo wir schon weiten gucken, was ist das jetzt für ein Typ auf dem dicken Motorrad, der so langsam fährt.
Ja, der fuhr ja auch langsam. Es ging gar nicht so um... Es ging nicht so um so Alpha-Tier-Präsenz. Darum ging es nicht.
Nee.
Es ging um Spaß am Fahren. Ja, und das konnte auch ruhig langsam sein.
Ja. Man war Jahrzehnte Mofa gefahren und ging dann wahrscheinlich ins BMW-Motorrad-Kaufhaus. Und da standen drei Stück und dann hat man sich die schönste genommen. Und das war dann eben dieses Monsterteil, wahrscheinlich Sechszylinder. Und unser Onkel hat doch auch mit der Bohrmaschine... so sich selber von Karies befreien. Er hat so Zahnarzt-Sachen hat er doch gemacht bei sich im Schuppen, ne?
Wollte gerade sagen, er kam nämlich nicht nur nicht ohne Helm, er kam auch ohne Zähne, weil er Angst vom Zahnarzt hatte. Und das ist ernst, er hatte Angst vom Zahnarzt und hat selber in der Werkstatt Hand angelegt.
Mit der Bohrmaschine,
der ist sich im... Ja.
Und unsere Oma hat sich dann immer zum runden Geburtstag, hat sie sich dann immer gewünscht, Wilfried, tu das Gebiss rein.
Ja, das war ihr Wunsch.
Und hatte er dann auch für die Zeit des Essens, dann aber raus damit. Dann raus.
Ja, lästig. Alles lästig.
Ja. Und Wilfried ohne Gebiss, das war ein Anblick, was soll man sagen, der war nicht so gut.
Er sah nicht aus, als hätte er normal Geld. Es war ein bisschen hardcore, aber ein ganz normaler, durchschnittlicher Lohnempfänger, wahrscheinlich sogar überdurchschnittlicher Lohnempfänger, auf dem NATO-Flughafen in Gütersloh.
NATO? Nee, Royal Air Force, richtig, ne? Nee.
Royal Air Force, ja, Royal Air Force, genau. Da hatte er doch den Job, weil er vorher ein Baugeschäft hatte.
Bauunternehmer. Nennt
man das nochmal? Bauunternehmen. Und dann hatte er das aber irgendwie, war er pleite oder hat er das einfach zugemacht?
Tja, gute Frage, ist dann ja scheinbar ins Angestelltenverhältnis gewechselt. Er hatte auch einen Kran damals und einen Hanomach. Also Wilfrieds alter Hanomach war irgendwie auch immer Thema. Und so ein alter Kran, der stand doch bei Uwe auf dem Platz immer. Ne?
Ja, es war aber auch lange Thema, dass er seinen ganzen Bauschutt und Platten und irgendwelche Betonteile hinten im Garten liegen hatte. Denn unsere Oma wohnte ja im Erdgeschoss und Wilfried und Family wohnte ja da drüber. Und dann hatte er einfach viel von der Arbeit mit nach Hause gebracht, in Form von Kränen, LKWs und Bauschutt. Und das wurde dann alles in den Garten gekippt. Und das war ein ganz großer Konflikt mit unserer Oma, also seiner Mutter, dass er den ganzen Garten mit Bauschutt vollpackt. Nach Feierabend, das passt auch alles. Nach Feierabend packte er dann den Kran hinten in normal. Es war ein Reihen, es war kein Bauernhof, es war ein Reihenhaus in der Stadt.
Sehr zentral.
Ja, ja.
Hast du denn noch aktuell Feierabend? Ich habe Feierabend momentan so um 19:15, 19:30. Da kommt er kurz ins Bett und pennt. Mhm. Und dann ist man ganz schön kaputt. Nicht? Weil man hat ja dann doch als Vater von so einem Einjährigen, der die ganze Zeit nur Quatsch macht, immer zu tun. Also meine Freundin bringt ihn meist ins Bett, dann wische ich hier noch ein bisschen rum und mache die Küche sauber. Und dann bin ich fix und alle. Und dann habe ich ganz klassisch um 19:30 frei. Dann fallen alle Pflichten von mir ab. Ja, und ich kann machen, wonach mir ist. Meist daddel ich am Handy rum und gucke um 8 Uhr die Tagesschau. Zu viel mehr reicht's dann nicht.
Und um 9 bist du müde.
Um 9 penne ich schon mal ein. Gestern übrigens, Thilo, habe ich gelesen. Das kriege ich auch manchmal hin. Also eigentlich, Alter, wenn wir über Feierabend reden, müssen wir irgendwie auch über Fernsehen reden. Weil irgendwie für mich ist Feierabend Fernsehen auch.
Simon, ich sag dir, was noch schlimmer ist als Feierabend um 7:30 abends. Feierabend in dem Moment, wo du aufwachst, das ist noch schlimmer. Das kennst du aber als Freiberufler wahrscheinlich auch. Also ich habe jetzt gerade 2 Wochen so eine Art Lücke und in 2 Wochen geht ganz viel Arbeit los. Da habe ich wieder Stress und jetzt habe ich gerade sozusagen frei. Und das finde ich auch zum Teil ganz gut. Aber du weißt auch, wenn man zu viel frei hat, dann wacht man auf und hat direkt frei, montags morgens, wo alle zur Arbeit gehen, das fühlt sich gar nicht so geil an, wie man so meinen könnte.
Ja.
Ich verstehe, dass der ein oder andere, der sich das jetzt anhört, vielleicht neidisch ist. Aber Leute, neidisch auf 1 oder 2 Tage, die so laufen, okay. Neidisch, wenn ich sagen würde, ich bin im Urlaub, liege im Hotel und habe frei, okay. Aber neidisch auf, ich bin arbeitslos, wache auf und habe Feierabend in dem Moment, wo ich aufwache, das ist gar nicht so geil auf Dauer.
Das ist nicht so geil, zumal bei mir das dann sich auch schon mal über ein ganzes Jahr erstreckt hat. Und das ist noch eine recht lange Zeit. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ich habe schon versucht, auch den Feierabend umzulegen oder zum Beispiel esse ich nachmittags ja auch gern einen Becher Eis oder habe ich immer gemacht und dann habe ich auch morgens einen Becher Eis gegessen oder ich habe versucht, aus dem Montag einen Sonntag zu machen und natürlich den Feierabend auch irgendwie an andere Stellen zu platzieren, aber das funktioniert alles nicht, ne? Man muss irgendwie ein bisschen was gemacht haben und dann hat man frei und das geht auch noch nicht um 2 Uhr so richtig oder um 3, nur wenn man überarbeitet ist. Normal geht das dann eher etwas später, ne? Und dann ist auch gut, aber diese Sachen, Sonntage, Wochentage, Feierabende, da lässt sich nicht dran rütteln. Das ist irgendwie in Stein gemeißelt, das steckt drin in unserer Gesellschaft und wenn man dann als Einzelner versucht, da auszubrechen, kann man versuchen, bleibt aber bei einem netten Versuch, weil irgendwie kommt man da nicht raus aus dieser Struktur unseres Lebens.
Nee, man kommt da nicht raus. Feierabend ist gleichbedeutend mit ist dunkel auch.
Richtig.
Und bei uns war es so, ja klar, man kam von der Schule, das weiß ich noch, dass man dann erstmal lange auf den Bus warten musste. Ich weiß, die im Dorf wohnten, die waren ruckzuck zu Hause und wir mussten erstmal auf den Bus warten. Und dann ist man irgendwann wann war das denn? Dann war das doch nach der Grundschule. Wann war man dann zu Hause? So um 2? Ja, wahrscheinlich so um 1.
Grundschule,
eins
war man zu Hause. Etwas eher, ne?
Ja.
Dann bei der
fortführenden Schule.
Bei der fortführenden.
Man merkt, dass du nie drauf warst.
Bei der fortführenden Schule gab es dann ja die 6. Stunde bis 13.10 Uhr.
Ja.
Und dann sind wir ja mit dem Österbarkeit zurück. Und dann war man so gegen 13, 45, 14 Uhr zu Hause.
Ja, okay, genau. Ja, und dann, gut, dann war Mittagessen, Hausaufgaben, der ganze Kack. Das war ja auch nochmal Horror. Es war eigentlich auch nicht wirklich Feierabend. Und wenn man das aufgespart hatte bis abends, dann musste man abends dann noch sitzen. Aber na gut, manchmal hat man es dann nach dem Mittagessen, hat man sich überwunden und hat die Hausaufgaben gemacht. Und dann ist man ein bisschen draußen spielen gegangen, ne? Oder man zu einem Kumpel.
Ja, eigentlich wollte man ja dann nachmittags auch Fernsehen gucken.
Ja.
Aber das durften
wir. Es war ja nicht dunkel.
War nicht dunkel. Ja. Manche Kinder durften nachmittags Fernsehen gucken oder hatten vielleicht sogar einen Karl-May-Film aufgenommen auf VHS und konnten den dann nachmittags einfach so gucken. Wie geil ist das? Das kam bei uns nicht in Frage. Es ging raus, spielen. Und Fernsehen dann erst bei uns so ab 17:45, ne? Ab
ja.
dieser ZDF-Sendeplatz dann, ne? Der dann da.
Vorher kam so langweiliges Teleillustrierte. Das fanden wir ja irgendwie nicht so geil. Das war ja uninteressant. Aber dann 17:50, glaube ich, ging's los. Zum Beispiel ein Colt für alle
Fälle. Der Klassiker. Gern zitiert.
Aber es war ja schon fast später, ja, genau, ja. Früher war es natürlich Western von gestern oder die, ich weiß noch, dienstags um 20 nach 6 kamen immer die Zeichentrickfilme, ne? Die schnellste Maus von Mexiko, Tom und Jerry.
Oh, das war gut. Da waren gute Sachen dabei.
Ja.
Spaß am Dienstag haben wir, glaube ich, auch öfter mal geguckt, aber dann
das war früher.
Meist bei einem Kumpel oder so, ne? Das war früher.
Ja.
16.20 Uhr oder so, ne?
Ich.
Mit diesem gruseligen Märchen aus einer anderen Welt.
Ich weiß noch, dass die nachmittags in dieser Spaß am Dienstagsschiene zeigten die mal so, wie so Filme gemacht werden auch. So ein Mac, ich weiß nicht, ob das bei Spaß am Dienstag war. Ich glaube ja, da gab es so einen Bericht, so wie geschminkt wird. Beim Film wird geschminkt.
Ah.
Und das absolut Surreale war, dass die dann so ein Making-of von Dawn of the Dead gezeigt haben, von Zombie. Es ist wirklich, nee. Doch, die haben dann so gezeigt, weil diese Monsterschminke in Dawn of the Dead ist ja nicht so schlimm, so ein bisschen blau mit so einem Bluttropfen unter der Nase zum Teil. Sowas haben sie gezeigt und dann haben sie einmal gezeigt, wie die Rocker mit ihrem Motorrad dann in so ein Schaufenster reingefahren sind. Und ich glaube also, dass ich damals den Film schon kannte, das war also schon so in den 80ern und ich kannte den schon und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es wurde ja kein Splatter gezeigt, ne? Aber dass das dann bei Spaß am Dienstag lief so, und der Film wurde natürlich nicht genannt und das wurde natürlich nicht, ich wusste nur, ich habe das gesehen, ich sag, das sind doch die blauen Zombie-Masken und das sind doch die Rocker. Dann zeichne so ein bisschen so 16 mm Making-of. Ja, nachmittags, so 17 Uhr ARD.
Ich meine mich auch noch erinnern zu können, aber jetzt wird's ein bisschen.
Ja, ja, das war so bei Spaß am Dienstag. Das war bei Spaß am Dienstag und es war eine so ein Bericht so einfach. Der Bericht war total harmlos, so Schminke in Hollywood, wie man die Leute schminkt, ein bisschen auch mit Grusel und ein bisschen auch mal vielleicht eine Prinzessin und da waren auch diese Dawn of the Dead Szenen mit drin. Es war ja dann auch so, dass man dann, wenn man dann jetzt die erste Folge von irgendwas gesehen hatte, sag mal, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wann haben wir zu Abend gegessen? 17.50 Uhr, ein Colt für alle Fälle. Okay. Das ging dann bis 18.15?
Nee. Ich würde sagen früher. Wenn ich unseren Papa heute so sehe, kann ich mir schon vorstellen, dass der um 16:45 dann Abendbrot essen wollte, aber jetzt hast du mich auch verunsichert. Also Colt für alle Fälle auf jeden Fall 17.45 Uhr ZDF. Werbepause.
17.50 Uhr. Ja,
Werbepause und dann 18.20 ging es nochmal weiter. Also das ging ja fast eine knappe Stunde dann, ne? So ja, bis eben. 18.35 oder so. Und dann war so ein bisschen, irgendwie musste man sich so selbst zu helfen wissen.
Nein, weil um 18.20 Uhr kam ja die nächste Sendung. 18.20, 18.25, das ging ja dann auch nochmal 20 Minuten. Colt, das ging also dann so.
Nein, Colt Sievers war 45-Minuten-Format. Amerikanische Serie.
Eben, genau.
Also die ging ja nicht die letzte, ach so, die zweite ging die Hälfte. Durch? Und dann kam eben WWF hier, Regionalfernsehen. Also die ARD hat ja auch amerikanische Serien gehabt. Zum Beispiel ein krasser Montag, wo wir uns immer, die nicht so viel Fernsehen gucken durften, entscheiden mussten, war 17.50 Colt und 18.52 Simon Simon. Im Ersten. Also,
ach, die waren im Ersten?
Ja, die waren im Ersten. Und stimmt. Da war dann immer ein Regionalfenster, was sich eröffnete, auch mit relativ schrägen Überleitungen. Ich meine auch irgendwie so ein blaues Bild. Diese Schalten damals im Fernsehen, die waren ja noch nicht so ganz rund, ne? Weißt du, in diesem Slot, in dem am Freitag immer der WWF-Club lief. Mit Mareike Amado, Frank.
Ja, sag mal, vielleicht kann uns
Jürgen von der Lippe.
Vielleicht kann uns da mal einer irgendwie in den Comments erklären, was dieses Regionalfernsehen auf sich hatte von 18 bis 20 Uhr. Da waren ja so zwei Stunden, wo alle. Also es war auf der ARD, es waren ja eben nicht die dritten Programme und dann liefen aber in jedem Bundesland andere ist so. Serien.
Auch in dem Slot lief Falcon Crest immer mit dem schönen Mercedes ja. 600 im Vorspann oder Rolls-Royce, was war es nochmal? Ich habe immer nur den Vorspann geguckt, Falcon Crest habe ich nie geguckt.
Meinst du also nicht den schönen Lorenzo
Lamas? Ach, der kam daher. Mord ist hier Hobby, war,
ja, ja.
Was waren da so die, Remington Steel war auch so ein Format, ja. was in der ARD lief. Und im ZDF lief Soko 5113 zum Beispiel auch 17:50. Und dann hatten wir auch so eine Feierabendphase, die fing schon so um 14, 15 Uhr an. Ne? Da hatten wir so Fernsehmarathons schon ab dem Nachmittag. Ne? Da haben wir diesen ganzen Talkscheiß geguckt, weißt du das noch? Ilona Christen. 15 Uhr.
Ja, das.
16 Uhr.
Ja, da waren wir schon älter. Hans Meisel. 90er.
Was war denn das eigentlich für ein Abgehänge? Da hat ja eigentlich nur das Kiffen gefehlt. Warum hat man uns überhaupt gelassen? Wir mussten doch eigentlich immer arbeiten auf dem Bauernhof. Irgendwie hat man uns da gelassen. Da waren wir schon in so einer Art schulischen Ausbildung oder was war das da?
Ich glaube, weil ich da gearbeitet habe. Denn ich bin ja in die Lehre gekommen 1989. Und wenn ich dann um 14:45 dann praktisch endlich Feierabend hatte, denn es ging ja um 7 Uhr los und ich glaube, ich habe das auch mal erzählt beim Thema Arbeit und ich habe ja 8 Stunden lang grausamst drauf gewartet, dass ich Feierabend habe. Diese 8 Stunden waren ja wie 8 Jahre. jeden Tag 8 Jahre Arbeit. Und dann bin ich um 15:15 Uhr und eine Sekunde aus diesem Gebäude raus, habe mich ins Auto gesetzt, hatte einfach Feierabend. Und da habe ich sogar ganz gerne, glaube ich, mal noch eine Stunde auf dem Hof irgendwas geholfen. Aber danach war Schluss und dann irgendwas geglotzt. Und was ich noch ganz genau weiß, ist, dass wir immer El Bandi geguckt haben.
Immer El Bandi um 17:30 Uhr.
Nee, El Bandi, es kam immer, wer ist hier der Boss? Das haben wir komischerweise irgendwie nicht geguckt, ne?
Nee.
Und dann kam El Bandi. Die haben das so bei RTL ja so ein bisschen mit dem Slot geklaut, ne? Der, so ein bisschen wie beim ZDF mit Colt Sievers und so. In demselben Slot. Ich kriege aber da die Uhrzeiten jetzt nicht mehr zusammen.
Ich glaube, es war um 17:30 Uhr und um 18 Uhr kam dann immer Tele West mit Wolfgang Link.
Nee, Moment, stopp. Ach so. Kam denn dann einer? Also es waren ja 2 halbstündige Formate. Wer ist hier der Boss und El Bandi? Jetzt musst du einmal ganz präzise sagen, von bis jeweils welches Format liegt.
Das weiß ich nicht mehr genau.
Auf die Minute.
Weil wir dann auch immer zu Verbotene Liebe rüber gesäppt haben.
Ach, das gab's ja auch noch. Das war 17.55 Uhr. Moment, jetzt habe ich's aber wieder. Simon, ich hab's wieder. Du hast recht. 17:30 El Bandi. Ich glaube, dann wer ist hier der Boss? Da haben wir aber weggeschaltet und haben Verbotene Liebe geguckt.
Ha! Das könnte sein. Und wir konnten aber El Bandi nie so ganz ohne Stress zu Ende gucken, weil wir zu Verbotene Liebe rübersäppen wollten.
Ja.
Dann lief auf RTL...
El Bandi haben wir immer zu Ende geguckt.
Ja, aber es lief immer dann schon Verbotene Liebe auf dem anderen, die ersten Minuten.
Ja, das war immer so eng um 17:53, 54.
Das war eine ganz enge Kiste.
Und deswegen, weil wir dann nämlich auf dem WDR waren, im Regionalfernsehen Verbotene Liebe, deswegen haben wir auch immer den Anfang von Tele West aktuell. Nee, das war bei RTL, diese Nachrichtensendung
ja, ja.
Um halb mit Wolfgang
Link. Wolfgang Link, der in einen Hubschrauber rennt. Als rasender Reporter mit seiner Kollegin.
Nee, Moment, er kam doch an mit dem Hubschrauber und sprang aus dem Hubschrauber und rannte dann runter ins Hochhaus und stand dann am Nachrichtentisch. Schönen guten Abend, hier ist wieder Wolfgang Link mit den Nachrichten aus...
die große, weite Fernsehwelt. Und das war so ein
Westfalen,
schöner Moment, als wir auf Jürgens Geburtstag mit Wolfgang Link am Biertisch saßen und wir haarklein diesen Vorspann und das Intro ihm erzählt haben und er war völlig baff. Wie, das wisst ihr noch?
Weil der Wolfgang Link mittlerweile so einer ist, den man einfach kennt. Ich sehe den mindestens einmal im Jahr immer auf so einem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin. Und war das bei Jürgen?
Bei Jürgen auf 50.
Und wir haben doch damals immer, wir haben ihm aber auch erzählt, dass wir immer so ein bisschen gelästert haben, wie er mit seinem Trenchcoat und mit seinem Aktenkoffer aus diesem Hubschrauber springt, über das RTL-Dach rennt und dann. Und er musste aber selber auch ein bisschen.
Ja, lachen, war ein bisschen.
Er hat es, glaube ich, selber auch ein bisschen als Jugendsünder hat das auch.
Ein bisschen dick aufgetragen. Ich glaube, hier und heute unterwegs hätten sich so ein Intro nicht erlaubt irgendwie. Ja. Und dann war es circa 18:23 Uhr und dann mussten wir noch 7 Minuten überbrücken, um Frauke Ludowig mit RTL exklusiv zu gucken.
18:30 Uhr.
Also um 18:30 Uhr, seit so und so vielen Jahren läuft. Also, mein Gott, wie viel Frauke Ludowig...
Das habe ich jetzt noch im Blute. 18:30 Uhr habe ich jetzt noch im Blut.
Wenn es dunkel wird...
Exklusiv Telegram.
Ja, wenn es dunkel wird, ich auch. Wobei jetzt, wenn der Kurze dann hier noch so rumrennt, die Themen, die da besprochen sind, ist mir letztens aufgefallen, sind dann auch nicht so ganz kinderkompatibel. Da muss ich nochmal gucken, wie man das dann so macht. Und irgendwie mit Erpressung und Missbrauch und so eine Sachen, da weiß man jetzt auch nicht so genau.
Bei Frauke Ludewig?
Ist mal so vorgekommen, ja, wenn so ein Prominenter da irgendwie so Dreck am Stecken hat, das kommt ja dann auch irgendwie mal vor, ist nicht so richtig kinderkompatibel. Na, muss ich mal gucken, wie ich damit... Aber weißt du noch, in den 90ern, der geile Depp?
Ja, wer war das?
Wie der am Nasenring durch die Manege gezogen wurde?
Ja.
Medial.
Bildlich gesprochen, medial. Ja, wer war das denn? Das war so ein Hohenzollern-Doofmann.
Er ist ein Stück weit geistig behindert einfach, würde man heute, glaube ich, sagen. Nee, ach, behindert sagt man nicht.
War er das?
Mentally retarded? Nee, sagt man nicht mehr. Was sagt man denn? Aber.
Ah, jetzt interessant, Simon. Was sagt man denn?
Weiß ich auch nicht. Also, was sagt man?
Mongo.
Man guckt ja auch Schwiegertochter gesucht. Nicht mehr so richtig frei von der Leber weg,
ja.
Weil man manchmal das Gefühl hat, okay, die sind etwas benachteiligt da, die Leute. Es ist nicht fair, sich über sie lustig zu machen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, so zu reagieren, wie man selber in der Lage ist. Die sind da irgendwie ein Stück weit hinten dran. Mindere Intelligenz oder keine Ahnung, was dieser Prinz von Hohenzollern, der war dann ja auch mal zu Gast bei Christoph Schlingensief, ne, in der Talkshow.
Echt?
Und da muss man auch sagen, aus heutiger Sicht kommt das alles nicht mehr so ganz gut rüber, ne, wenn du so Leute da vorlädst und das Publikum lacht immer schon, obwohl er halt einfach unbeholfen ist, ne, und sich nicht richtig wehren kann, ne, und der Schlingensief haut nicht so hart drauf, wie es ein Arschloch gemacht hätte. Trotzdem, allein die Einladung, das funktioniert aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz. Aber der geile Depp war immer der Lacher von den Anfängen. Ne? Das fing ja irgendwie, glaube ich, Samstagnachmittags war das dann so ein Format, wo dann über Promis gesprochen wurde. Und dann wurde das eben so abgeändert in 18:30 exklusiv das Star-Telegramm oder irgendwie so, ne?
Hieß das so? Also für mich ist es einfach exklusiv 18:30, das waren so 12 Minuten, die sind gesetzt. Und es gibt Leute, die ich nur aus dem Format kenne. Genau wie diesen Schnäppchenmillionär, weißt du das noch? So ein älterer Herr mit Stirnglatze und so einem feinen Anzug, der hatte eine Kette, wo es nur ein Euro-Artikel gab und war damit mit diesem komischen Geschäftskonzept damals wirklich der Erste. Und den haben sie auch immer in der Runde so begleitet und der stieg dann auch immer aus dem Rolls aus und sagte, ach, hier bei mir kostet alles nur ein Euro und der ist auch schon tot. Irgendwie auch nur 54 geworden. Was waren das alles für Leute damals, die in diesem Format? Das war diese Promi-Ecke. Auch die, wie hießen sie nochmal, diese ganzen Drillinge, Vierlinge, diese Damen mit ihren Hunden?
Die Jakobs-Sisters.
Die Jakobs-Sisters.
Ja, ja.
Die eigentlich aus den 50ern oder 60ern kamen und dann da verendet sind bei Exklusiv.
Ja, das waren alles auch so Sachen, die ich so lernen musste. Allerdings auch dann später, als ich dann selber so ein bisschen in diesen Strudel geraten bin, das ist dieses Boulevard-Ding, ne? Aus heutiger Sicht sagt man wahrscheinlich Yellow Journalism oder keine Ahnung, sagt man noch Boulevard? Ich glaube, das ist ein veralteter Begriff, aber diese extrovertierten Persönlichkeiten, die eine gewisse Exaltiertheit auch mit sich bringen und irgendwie so völlig, völlig schräg daherkommen und einfach ihr Leben der Öffentlichkeit präsentieren, ne? Und so über so ein Standing dann auch da das Forum bekommen. Eine völlig eigene Spezies. Und aus heutiger Sicht steigt man ja auch überhaupt nicht mehr durch, ne? Durch die Welt der Prominenz und wer da wieder drin ist. Exklusiv Telegramm hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, über die Jahre ein Gefühl für diesen Boulevardkram zu entwickeln. Ja, was ist Boulevard? Was ist Quatsch? Was ist Inhalt, was ist dies, was ist das? So über Jahre, wen der Boulevard alles groß gemacht hat und wen er immer noch groß macht. Also man steckt nicht drin, will man natürlich auch nicht. Unterhaltsam ist es aber bis heute. Ne? Aber was du sagst, so ein Ramschmillionär oder irgendwelche Leute, die dann auch irgendein Ding gedreht haben, irgendwie so halb legal. Und exklusiv Telegramm hat mir auf jeden Fall geholfen, aus dieser heilen Gütersloher Welt rauszukommen, in der ich immer dachte, prominente Leute beachtet man. Die sind was Besonderes, die können was und die sind klug. Nein,
ja.
Es ist nicht so. Es sind zwei Paar Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe. Und es ist auch okay so. Denn manche Leute, sind total prominent und können gar nichts, aber sie unterhalten einen, weil sie so dämlich sind. Also nicht dämlich wie der geile Depp, sondern in der Art und Weise, wie sie Entscheidungen fällen.
Aber wer auf jeden Fall damals auch totale Stars waren, für mich waren diese ganzen Leute aus Verbotene Liebe. Wir haben ja von der ersten Folge angeguckt, sogar unsere Mutter hat mitgeguckt. Wann war das? 95 wahrscheinlich, ne? Da dachte ich immer, boah, da so Köln, das ist ganz weit weg und die große Fernsehwelt. Und ich habe ja dann bei der Heute-Show habe ich, ist schon ein bisschen her, habe ich so einen Einspieler gedreht mit Valerie Niehaus, der Hauptdarstellerin aus Verbotene Liebe. Ey, da war ich voll in so einer Fanrolle. Da haben die mich ja du, morgen so einen Clip drehen mit Valerie Niehaus. Ich so, was, Valerie, das ist doch voll der Star. Die ist ja so super nett. Und dann habe ich ihr das aber dann auch erzählt. Ich habe gesagt, ich muss es einfach sagen, dass ich Fan bin. Und ich habe früher immer Verbotene Liebe geguckt. Und sie so, ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie die Leute das auf dem Schirm haben. Da wird sie heute noch drauf angequatscht. Sie sagt, das ist sowas von eingebrannt. Das wäre sie für sie aber völlig in Ordnung. Also die war gar nicht genervt davon und meinte nur so, ja, ich kenne das, ist so. Ja, hat auch Spaß gemacht, war eine coole Zeit und für mich war es echt so eine Starbegegnung. Meet and greet war das.
Ja, es ist schräg. Auch der Florian, also das war sein Name bei Verbotene Liebe, der war immer mit der Anna zusammen. Florian und Anna, weißt du noch?
Alexandra Schalaudek.
Ja, der Florian war ja dann bei Brainpool. Der hat dann irgendwie so eine ganz andere Sache gemacht, ganz anderen Job. Also seinen wahren Namen behalte ich jetzt mal für mich. Und es war auch dann so schräg, dass man dann so seine Fernsehwelt, dass man die immer so überwinden musste dann. Ne? Ja. Auch die eine, die kam aber etwas später zu Verbotene Liebe. Die hatte so sehr viele lockige Haare und so eine markante Nase. Weiß nicht mehr genau jetzt, wie sie hieß, aber die war dann hinterher immer in meiner Lieblingsbar und hat da
ich weiß, welche du meinst, die Griechin. Ich weiß
und
auch ihren Namen.
Sau sympathisch.
In der Lieblingsbar hier in Köln ist sie manchmal hinter der Theke. Und ich dachte auch beim ersten Mal, kam ich da rein, mit Martin war ich da. Und er kannte sie natürlich so, laber. Und ich gucke die Frau an und denke mir, das darf nicht wahr sein. Ich kenne sie. Und dann habe ich es auch gegoogelt. Und dann war sie es aus Verbotene Liebe, die ich in der Serie immer schon so top fand. Und dann mixt die einem da die Whisky-Colas. Also das war surreal.
Immer noch Magic. Und da war wirklich dieser Moment, wir sind ja dann quasi in unsere Feierabendwelt eingetaucht, wenn man so will.
Ja.
Und ich hatte zwar einmal im Adlon, habe ich einmal Bärbel Schäfer sitzen sehen, ne? Ich bin so als Touri durchs Adlon, glaube ich, da saß sie so und dachte so, krass, Bärbel Schäfer, die fand ich auch immer gut. Und
ja.
Und sonst nix. Und einmal, Werner Böhm ist einmal über den Hertie-Vorplatz gegangen. Gottfried Wendehals ist schon tot. Und sonst hatte ich aber keinen Prominenten in echt gesehen. Und dann war ich ja immer im Gespräch, Praktikant zu werden bei Viva 2, Nils Ruf. Und der Nils Ruf zeigte ja schon unsere Actionfilme. Es war ja eine Verbindung da. Der zeigte ja in seinem Format Brennpunkt Neverhorst. Und dann hatte ich dann mit der Producerin gesprochen und die sagte, ja, guck dir auf jeden Fall Kamikaze an. Und dann sehen wir uns demnächst zum Vorstellungsgespräch. Und dann war ich in Köln und habe ja in der WG Europa beim WDR gearbeitet. Okay, da habe ich auch nochmal Fred Feuerstein gesehen und so. Und
nicht Fred?
Herbert Feuerstein, Entschuldigung. Und die Fußbräuchs, okay.
Und, ja, du hast es nämlich zusammengefasst. Fred Fußbräuch und Herbert Feuerstein. Aber es ist interessant, dass beide zusammen auf derselben Party waren und zusammen Fred Feuerstein ergeben, Simon. Das könnte ein Zeichen sein. Ich weiß nicht, für was, aber nicht.
Das ist richtig. Und so, und ich hatte erst seit 1999 das, was man bei uns früher immer Kabelfernsehen nannte. Ich hatte also zum ersten Mal ProSieben, zum ersten Mal Viva und sogar Viva 2 und diese ganzen Kanäle. Und ich habe da Vorgang. Ich habe voll brutal Fernsehen geguckt, weil ich das voll geil fand. Und meine Mitbewohner in der WG Europa schüttelten schon so ein bisschen im Kopf. So, der Deutsche, der guckt immer Fernsehen. Und hab mir also auch voll hart Kamikaze reingezogen, weil ich da ja ein Vorstellungsgespräch hatte, aber weil ich ja auch Fan war, weil Nils Ruf zu der Zeit, der war krass und irgendwie hat sich den ja jeder angeguckt und so, das hat alle so irgendwie war, ne, der ging ab. So, und dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und habe die Producerin getroffen. Und eine Viertelstunde später kommt Nils Ruffrein persönlich leibhaftig, wie er leibt und lebt.
Und Tourettet dir erstmal einen um die Ohren.
Und das war für mich wirklich psychologisch eine Herkulesaufgabe. Jetzt aus meiner virtuellen Fernsehwelt rauszukommen und in die reale Welt und mich mit dem Menschen auseinanderzusetzen, wenn auch nur auf niedriger Ebene, weil ich war ja nur Praktikanwärter und er war schon auch irgendwie so Popstar. Das war viel. Das hat mir viel abverlangt. Da war ich doch, da war ich gefordert. Donnerwetter, das war anstrengend. So, jetzt sitzt er da in echt. Und diese Reaktion habe ich ja dann später auch mal an mir erlebt, dass andere das irgendwie nicht glauben konnten, dass der Typ, der da immer in den Straßen die Leute so anmacht, plötzlich in real davor einsteht. Hatte ich immer für Verständnis, muss ich sagen. Weil irgendwie ist das fürs Hirn nicht so leicht.
Ja. Das ist surreal. Das war so wie, für mich war das, wie ich dann beim WDR zum Praktikum war, ein halbes Jahr, weil ich hatte ja ein Kamerastudium gemacht in Dortmund, da musste man ein halbes Jahr dann ein Praktikum vorweisen. Das war, glaube ich, das vierte Semester war Praktikum. Und das hatte ich beim WDR gemacht. Und dann war ich bei Verbotene Liebe. Ich war auch bei Lindenstraße, es war beides surreal, weil Lindenstraße hatten wir ja auch früher immer geguckt. Aber dann in diesen Kulissen rumzuwandern, in den Studios und dann zu arbeiten, also dann wirklich da bei von Anstetten auf dem Schloss oder bei Sarikakis in dem Restaurant, das war ganz merkwürdig, dass man dann in diesen Wohnungen praktisch arbeiten musste, die man irgendwie jahrzehntelang ist jetzt übertrieben, aber jahrelang im Fernsehen in- und auswendig geglotzt hatte, das war ganz strange. Und dann Mittagspause mit den Schauspielern da zu sitzen, mit Else Kling eine Stunde auf so einer Stufe zu sitzen und mit der dann so komische Gespräche zu führen. Also, und bei Verbotene Liebe, diese ganzen jungen Schönen, die dann da alle draußen da vor der Cafeteria. Nee, wie nennt man nochmal eine Cafeteria, wenn die in der Firma ist? In der Mensa? Nein, wie nennt man das nochmal?
Kantine.
In der Kantine! Mal, wieso fällt mir denn Kantine nicht ein? Das gibt's doch gar nicht. Dann sitzt du da. Auch hier mit dieser Legende, die habe ich da gesehen hier, der Ulzana, der Ost-Winnetou.
Der Ost-Winnetou.
Ah, ja, Mirko, ja. Wie heißt er nochmal? Scheiße, peinlich. Gorko Mitic, ne?
Ja, Gorko Mitic, ja.
Ja, genau. Ja, ja, auch so ein geiler Typ, der dann da war. Und dann ist man natürlich ehrfürchtig so. Und wen ich aber nie kennengelernt habe, ist Alexandra Schalaudek aus Verbotene Liebe. Nie. Und ich kenne zwei Leute sehr gut, die mit ihr sehr gut befreundet sind. Also die Anna aus Verbotene Liebe. Aber ich habe sie persönlich noch nie getroffen. Ich glaube, ich habe sie mal von der Ferne gesehen auf dem Flohmarkt und da dachte ich, nein!
Hab ich auch. Sie schlenkerte mit ihrem Fahrrad durch die Kölner Innenstadt, irgendwo näher Appellhofplatz und ich dachte, da ist die. Mein erstes Jahr in Köln war krass, weil teilweise waren dann da so Fernsehgestalten, die da rumrannten, wo man dachte, kenne ich nicht. Dann waren neue Kollegen von Viva da, die man natürlich irgendwie gegrüßt hatte. Und dann hat man natürlich auch manchmal jemanden getroffen, den man aus Gütersloh noch kannte. Und da musste mein Hirn ganz schön arbeiten manchmal. Das war auf jeden Fall eine neue Dimension da. Bei Viva ging es echt von 0 auf 100. Also das ist auch immer geil am Älterwerden. Ich meine, ich habe da immer so unten an so einem Automat mir das Fernfahrersteak gekauft. Das war einfach ekelhaftes Fleisch in so einem Billo-Plastik abgeklebt. Ja, aber dann gingen die Tage so lang und dann bin ich da mal so hin und habe mir so ein Ding geholt und habe halt nur so einen Müll gefressen. Und da stand halt Justin Timberlake dann auch da auf dem Flur.
Was?
Der ging da gerade so, ja, klar, der ging gerade zum Klo. Der war mit NSYNC war da. War natürlich auch Ausnahmezustand. Manchmal war dann irgendwie Security vom Viva-Hauptgebäude. Aber diese Größen, die waren da. Destiny's Child komplett. Christina Aguilera, also Destiny's Child mit Beyoncé.
Was?
Und den anderen beiden. Ja, waren alle da, klar.
Ach ja, logisch waren die da, aber das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ist alles so überlebensmäßig.
Ich saß im Schnitt und auf dem Gang ging so eine hübsche Frau immer auf und ab. Ich dachte mir, wer ist das denn? Ja, es war Heather Nova.
Nee.
Ja, stand da, hat gewartet auf ihren Auftritt. Jay-Z war bei Interaktiv, Shakira, die waren alle, ja, die beiden habe ich nicht persönlich gesehen, aber im Keller war schon immer was los und ein paar von denen sind natürlich 20 Jahre später noch so die Ultra-Big-Names, keine Frage.
Ich habe nur mal ein Foto gesehen, wie Slayer unten vorm Gebäude standen und gewartet haben auf irgendwas, alle vier.
Ja, klar.
Standen so vom Viva-Gebäude so rum und hatten irgendwie Pause. Das habe ich aber nicht persönlich gesehen. Ich habe nur ein Foto davon gesehen. Ich hätte das gerne persönlich gesehen.
Aber Slayer vor 20 Jahren? Also da war Wacken noch voll Nische und nicht so groß wie jetzt.
Stimmt, da war auch Slayer nicht so groß wie jetzt.
Das nicht stimmt. So groß. Heavy Metal war eigentlich, Heavy Metal hat zu der Zeit nicht stattgefunden.
Ja, stimmt.
Medien. Das gab ja so völlig metalfreie Zeiten. Jetzt haben die irgendwie so einen Exoten-Bonus und jeder findet es irgendwie geil und witzig. Aber ich weiß nicht, eine Dekade war dazwischen, die war, fand ich ein bisschen strange, ist ein bisschen strange mit Heavy Metal auch umgegangen, weil ich finde es nicht so schlecht und ja, auch so ein Lemmy, der rannte da natürlich rum, der wurde auch nicht wirklich beachtet, ne? Es war auch komplett.
Das erinnert mich auch an eine Feierabendgeschichte, das weiß ich noch, wo ich noch am Arbeiten war und dann sagten alle so, irgendwie so, ja, ey, sag mal, wir wollen jetzt spontan nach Hannover fahren, die Ramones spielen, Vorband ist Jingo de Lunch. Und ich hatte halt gerade Feierabend gemacht, war total im Arsch und meinte so, boah, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Die Ramones spielen ja eh ständig da. Nee, ich komme nicht. Ja, komm doch mit hier, Mütze, hat Auto, brauchst nur einsteigen, fahren wir zum Konzert. Ah, nee, nächstes Mal fahre ich mit. Ja, dann sind die Ramones alle gestorben.
Scheiße.
Aber einmal habe ich es gemacht nach Feierabend, da war es geplant. Da sind wir auf Schalke zu den Rolling Stones gefahren. Das weiß ich auch noch. Da bin ich direkt und ich musste ja die ganze Zeit stehen auf der Arbeit als Druckformhersteller. Stand ich immer an der Druckmaschine und legte da das Papier an. Und das Schönste nach Feierabend war immer ins Auto zu steigen und zu sitzen. Und dann weiß ich noch, ne, einfach nur sitzen, weil ich ja 8 Stunden gestanden hatte. Und dann sind wir zu den Rolling Stones gefahren. Ich glaube, es war 89 oder so. Oder 90, ist ja egal. Und ich hatte den ganzen Tag gestanden, saß dann natürlich im Auto bis Gelsenkirchen und dann direkt in dieses Riesenstadion und gewartet. Und dann kamen Vorbands und ich dachte schon, nachdem ich da eine Stunde gestanden hatte und es war nachmittags um, was weiß ich, 17 Uhr, ne? Ich halte jetzt nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr stehen. Ich kann jetzt nicht mehr stehen und ich habe noch 5 Stunden vor mir oder so, weil die Stones sind ja erst um 8 Uhr oder so auf die Bühne gekommen und das Konzert ging 3 Stunden und dann stehst du da nachmittags im Hellen und du weißt, du musst dann noch bis Mitternacht stehen und du kannst überhaupt nicht mehr, keine Sekunde mehr stehen. Das war wirklich qualvoll körperlich. Und ich habe das danach dann auch nicht mehr gemacht, mir nach der Arbeit noch so groß was vorgenommen. Oder ich hatte wirklich dann zu Hause da irgendwie eine Ruhephase, weil das ist einfach, nee, das war einfach zu anstrengend dann. Das Konzert von den Stones war mega geil. Wir sind alle hingegangen, weil wir dachten, oh Gott, wir sehen die Stones nie wieder, weil die sind ja mega alt. Die sind so alte Männer und sie werden nie wieder kommen. Und ich habe es mal ausgerechnet, da war Mick Jagger halt irgendwie so 2-3 Jahre jünger als ich jetzt. Da denkt man so, ja. Ja. So.
Aber stehen, damit war man früher öfter konfrontiert, ne?
Fand man das früher eigentlich anstrengender als?
Frage ich mich
ist
auch.
Ist das in jüngeren Jahren anstrengender?
Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, oh, ich muss noch lange stehen. Aber damals bei Uni und Knopf, ja, weiß ich auch noch, in der Modellabteilung, nein, wer sitzt, der arbeitet nicht, ne? Wir stehen. Und ich hatte Magen-Darm und ich konnte gar nicht mehr stehen, weil ich irgendwie krank war. Und dann dachte, oh, generell, dieses Ding, man muss den ganzen Tag stehen. Dann war man auch zum Feierabend hin gar, ne? Boah, stehen.
Boah,
brutal.
So ja. Brutal.
Jetzt können wir eigentlich noch über Spielshows sprechen. Der Preis ist heiß, haben wir auch öfter mal geguckt, ne? Oder habe ich das immer mit Robin eher geguckt? Der Preis ist heiß. Jeopardy, Glücksrad, diese Sachen alle, ne? Glücksrad hat es.
Preis ist heiß, immer geguckt.
Es lief.
Es zog einen auch so rein, diese Musik. Und dann fing hier Werner, wie hieß er?
Walter Freiwild.
Walter Freiwild. Ach, stimmt, dass du immer den Namen falsch aussprichst. Freiwild ist diese Band.
Ja, gut, aber Freiwild ist ja auch so. Freiwild.
Walter Freiwild.
Stimmt immer falsch. Walter Freiwald war für mich nie ein Fernsehstar. Ich will jetzt nicht irgendwie über Tote lästern, um Gottes Willen. Es tut mir leid, dass er so früh an Krebs gestorben ist, gar keine Frage.
Ja, traurig.
Walter Freiwald war für mich so ein Dienstleister, so. Harry Weinfurt war ein Showmaster. Deswegen war Harry Weinfurt für mich aber auch kein Fernsehstar. Sowieso Fernsehstar, weiß ich nicht. Stars waren in Hollywood, ja. Die Fernsehleute waren für mich nie so Stars. Das meine ich aber auch nicht negativ. Ich will die auch gar nicht klein machen. Ich meine nur halt, daran erkenne ich immer, wie sich dieses Star-System komplett verändert hat, weil das Fernsehen immer mehr Prominente brauchte und so. Und Walter hätte ich jetzt so, der war irgendwie, keine Ahnung, hat in der Kulisse rumgehangen und dann hat Harry Weinfurt gesagt, pass mal auf, hier muss noch jemand irgendwie die Preise vorlesen, komm mal rüber. So, du bist hier der Marktschreier. So, und
exakt die Ausstrahlung hatte er und nicht mehr.
Und das ist ja auch nicht noch nicht schlimm und das ist auch okay, dass er im Dschungel ist. Ich finde nur dann so ein bisschen schwierig, wenn man ihn im Nachhinein so ein bisschen als Star verklärt. Denn das war er ja zu keinem Zeitpunkt. Also ist ja nicht schlimm. Also er war ja trotzdem ein großer Name im Verkaufsfernsehen. Super. Aber darüber hinaus, Naja,
wir haben doch einmal mit ihm gedreht, das war doch auch so ein bisschen...
Er hat da so begrenzte Möglichkeiten, was das Kreative angeht, das kann man wohl so sagen, ne?
Er war auch total strange, so ein bisschen so, also so richtig warm wurde man ja mit ihm nicht, auch wortkarg auf eine komische Art. Und dann durfte man ihn nicht auf der Preis ist heiß ansprechen, es war ein Tabu, spricht ihn nicht auf der Preis ist heiß an, wo ich dachte, auf was denn sonst? Was hat der denn, was sind denn seine großen Verdienste, war der mal Bond oder was? Auf was da, hä? Ja, nein, und auf gar keinen Fall den Namen Harry Weinfurt erwähnen, hieß es auch.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja irgendwie, man ist, was man ist, und das ist doch auch nicht schlimm. Also es kann ja nicht jeder...
Es war derselbe Dreh, wo ein Fernsehsternchen, ich sag jetzt mal den Namen nicht, ankam, total super krass geschminkt und sie kam zwei Stunden zu spät, weißt du das noch?
Ja.
Wo ich dachte so, naja gut, aber sie kommt und sie ist wenigstens im Make-up.
Ja, ist ja auch irgendwie professionell.
Genau, sie ist ja professionell. Sie ist zwei Stunden zu spät, aber sie ist im Make-up, weil sie ist echt krass geschminkt. Und dann hieß es, so, jetzt muss sie erstmal ins Make-up. So, wieso, Moment, Sekunde, wieso muss sie denn jetzt ins Make-up, die schon total überschminkt ist? Nein, die muss jetzt erst richtig, so richtig ins Make-up. Und dann saß sie da nochmal zwei Stunden
drin. Ich glaube, es waren drei Stunden.
Da hatten wir dann drei oder vier Stunden und drei Stunden im Make-up.
Und ich sollte mit ihr... Und
danach sah sie aus wie ein CGI-Cartoon-Figur.
Und ich sollte ja mit ihr dann so eine hanebüchene versteckte Kamerasache drehen. Und ich hatte aber nur so 20 Minuten Make-up, wo ich sagte, man erkennt mich doch. Also wir müssen hier mehr machen. Ah, wir haben irgendwie keine Möglichkeiten. Man erkennt dich nicht.
Mhm.
Dann wurde das gedreht und man kam zu dem Entschluss, da erkennt man mich. Die Matz funktioniert nicht.
Und... Genau das war die Matz. Die war gar nicht mit Walter Freiwald, das war die mit ihr und mit dir.
Und weg war die Matz. Und dann...
Die wurde gar nicht gesendet, ne? Oh, das war auch ein Mist.
Nee, und nach der Produktion dachte ich mir, scheiße, man muss einfach öfter ein Arschloch sein. Man muss leider in meiner Position ein Arschloch sein, was ich aber nicht so gut beherrsche. Das ist die Schwierigkeit. Aber man muss die Leute stramm stehen lassen und sagen... Nicht mit mir, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich gehe jetzt mal ein bisschen shoppen in Köln, bei Gucci. Ja, Thilo, da haben wir jetzt Kraut und Rüben mäßig irgendwie. Also ich war ja gar, ich hatte ja überhaupt keine Linie. Ich hatte überhaupt keine Linie, habe ich im Nachhinein festgestellt.
Ja, aber ist nicht schlimm. Es war eine schöne Folge. Wir hoffen, wir haben euch irgendwie unterhalten. Ich würde jetzt noch eine Sache sagen, die ich jetzt gerne hätte. Und das ist selbstgepresster Apfelsaft. Den hat unsere Mutter nämlich früher immer gemacht. Sie selber hatte wenig Spaß dabei. Es war eine Riesensauerei, die ganzen geschälten Äpfel durch diesen Apparat zu pressen. Aber der Apfelsaft war die absolute Granate. Und
er war graubraun mit Schaum.
Er wurde braun, ganz schnell, fast wie Zeitraffer. Er war erst grün und wurde dann ganz schnell braun. Deswegen haben wir den ja auch direkt getrunken.
Ja.
Schön kalt. Ich glaube, das frage ich demnächst nochmal, wenn ich zu Hause bin. Da sage ich, kannst du mal irgendwie nochmal hier... Ah, ist immer so eine Sauerei. Ja, komm, mach doch nochmal bitte.
Und einen Pflaumenkuchen.
Oh.
Einen Pflaumenkuchen.
Ja.
Einen Zwetschgenkuchen.
Genau.
Okay, liebe Leute, Labarababa. Wir werden auch nächstes Mal wieder Anlässe finden, um euch irgendwie mit unserem Fernsehfilm-Medien-Scheiß voll zu quatschen. Vielleicht nennen wir die Folge Socken. Und nach drei Minuten reden wir nur noch über Lieblingsserien, die wir gucken, wenn wir Socken anhaben.
Also man kann das Thema Serien und Fernsehen jedenfalls noch unendlich viel ausschlachten wie ein Universum.
Wie ein Universum.
Wir müssen heute auf jeden Fall ein Abspannlied singen. Simon, was singen wir denn dann heute?
Ich kann nur einen eingeben, Colt. Colt Sievers, oder?
Oder?
Ja. Ja,
war das nicht mit Mac Eastwood look so fine? War das nicht
ich guck mal, ob ich so weit komme. Ich habe den Text hier vor mir.
Du hast den Text vorliegen. Ich glaube, ich kann nicht. Ich kann nicht. Mach mal. Schnips.
Well, I'm not the one to kiss. No, I'm not the kind. Scheiße, vergeil. Well, I'm not the kind to kiss and tell. But I've been seen with Farrah. I've never been anything less than a nine. So fine. I've been on fire with Sally Field. Gone fast with a girl named Bo. But some of they just don't have his in mind. It's a decifying like that. I'll take my chances. I've died for a living in the movies and TV. But the hardest thing I'll ever do is watch my leading ladies. Kiss another guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car. Cause I'm the unknown stuntman. I made Redford such a star. Redford sehe ich zum ersten Mal. Ich habe immer nur Eastwood. Okay, dann haben die dann Eastwood damals da reingenommen und dann ich habe Redford.
Aber vielleicht habe ich entweder wir haben das in falscher Erinnerung oder es kommt hinten nochmal Eastwood vor.
Hinten kommt Eastwood. Und wir haben wahrscheinlich haben die die erste Strophe irgendwie.
So kannst du es nicht lassen. Das Ende musst du jetzt noch singen, wenigstens.
Ja, das war nämlich auch meine Lieblingszeile. Da habe ich mich mit identifiziert. I've never spent much time in school. But I taught ladies plenty. It's true, I am my body out for pay. Hey. I've gotten burned over Cheryl T's, blown up over Rachel Welch. Rachel Welch?
Oh, die war geil.
But when I win up in the hay, it's only hay. I might jump an open drawbridge or Tarzan from a wine. Tarzan? Man sollte öffnen. Because I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. So, Tarzan, was hier alles drin vorkommt, das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, schön. Ja.
Schön, okay, dass man es mal gelesen hat, dass man den Text jetzt auch mal verstanden hat.
Aber wirklich, Hilfe. Okay, alles klar. Bis bald.
Tschüss.